Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Eiga Senfkleben ist bei uns. Sie ist Co-Founderin von Billy. Das ist ein Fintech-Unternehmen hier aus Berlin. Und die haben gerade sage und schreibe 100 Millionen Dollar eingesammelt und sich darüber hinaus noch eine 200 Millionen Dollar Kreditlinie gesichert. Und dementsprechend spannend ist auch das Gespräch. Lohnt sich wirklich, da gleich reinzuhören. Wir haben, und das könnt ihr euch wahrscheinlich auch denken, weil Eiga eben eine Gründerin ist, wir haben über das Thema Female Leadership gesprochen, Diversity und auch Gender Pay Gap. Wie geht Billy mit diesen Themen um oder wie versucht man diese Themen zu vermeiden? Auch das sehr spannend. Kurz noch der Hinweis auf das zweite Gespräch nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Ali Albasas und er ist der Gründer und CEO von Inkit. Ist echt ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe es heute Morgen ja schon gesagt. Es war mein persönliches Highlight der Woche. Einfach weil das Unternehmen so groß werden möchte. Man sagt, man möchte das Disney der nächsten Generation werden. Und was jetzt erstmal so verrückt und ungreifbar klingt, das wird dann plötzlich viel normaler und viel realistischer, wenn Ali erzählt, was sie gerade tun und wo sie gerade stehen. Und auch das Unternehmen hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 50 Millionen Euro. Kommt um 16 Uhr, meine große Empfehlung für euch, da nachher mal reinzuhören. So, also jetzt genug der Vorrede, kurz noch die Verbraucherhinweise und dann kommt Eiga Senfkleben, die Co-Founderin von Billy.
Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Zefdesk, der Buchhaltungssoftware für Selbstständige und Kleinunternehmer. Mit Zefdesk erledigst du deine Buchhaltung einfach und schnell. Konzentriere dich auf dein Business und automatisiere deine Prozesse mit der digitalen Buchhaltungssoftware. Behalte deine Finanzen stets im Blick und konzentriere dich mehr auf deine Kunden. Denn mit Zefdesk bleibt mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Du und dein Traum. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten 6 Monate auf www.zefdesk.de/startupinsider.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview.
Jetzt zu Gast
Eiga Senfkleben, Co-Founder von Billy.
Ja, dann freue ich mich sehr. Eiga Senfkleben ist hier, Co-Founderin von Billy. Hallo Eiga.
Hi Jan.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zu eurer famosen Runde.
Vielen Dank. Vielen Dank und auch herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, seid ihr schon raus aus dem Feiermodus?
Es legt sich langsam die Aufregung und man fängt es langsam an, so genießen zu können. Ah. Also ich glaube, es ist so langsam kommt diese Entspannung nach dieser sehr, sehr intensiven Zeit des Fundraisings und jetzt hat man so ein bisschen Ruhe und freut sich natürlich jetzt auch schon langsam auf die nächsten Schritte, die wir jetzt gehen werden.
Wir müssen mal kurz, wir reden gleich nochmal ein bisschen im Detail über die Runde, aber 86 Millionen Euro habe ich hier stehen, ne?
Genau, 100 Millionen Dollar hört sich irgendwie schöner an.
Ach so, okay, das stand jetzt hier nicht, aber Wahnsinn, ja super. Also wirklich ganz, ganz famos. Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal kurz drüber sprechen, was macht denn Billy genau?
Ja, sehr gerne. Billy ist ein Startup aus Berlin und wir kümmern uns darum, Zahlungen für Unternehmen zu vereinfachen. Und im nächsten Schritt kümmern wir uns jetzt darum, den E-Commerce für Unternehmen so ein bisschen aufzuräumen und ihn auf den Stand zu bringen, wie er für Verbraucher jetzt schon ist, sodass auch Unternehmen genauso einfach im Internet kaufen können, wie du und ich das gewöhnt sind mit Klarna und PayPal.
Aha, das musst du noch mal ein bisschen im Detail erklären, weil ich kenne euch tatsächlich noch von früher. Wir haben euch mal zu Zeiten, dass wir noch Magazine gedruckt haben, haben wir euch mal so ein bisschen auch als Backend-Warenwirtschaftssystem und so weiter ausgetestet, weil wir da eben auch Magazine verkauft haben. Ich habe euch jetzt nicht als Einkaufsplattform gesehen.
Ja, es ist auch keine Einkaufsplattform, sondern es geht eher darum, um Zahlungen zu vereinfachen. Und wir haben immer schon Factoring gemacht und geguckt, wie kann man Unternehmen die Flexibilität geben, früher bezahlt zu werden oder auch selber später zu zahlen. Und wenn man das ein bisschen weiter denkt, dann sind die Zahlungsmethoden im Internet, ja, also E-Commerce, da geht es genau um das Gleiche, nämlich Unternehmen die Möglichkeit zu geben, online zu kaufen und auch Händlern die Möglichkeit zu geben, ihren Checkout ganz speziell an Unternehmen auszurichten. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wir kennen das alle, weil wir wahrscheinlich Klarna benutzen oder Sofort oder PayPal. Aber wenn ich als Unternehmen einkaufen möchte und keine Corporate Credit Card habe, was ich im Zweifel nicht unbedingt habe, dann ist es relativ schwierig, im Internet irgendwas zu bestellen. Ja, bestes Beispiel, vor ein paar Monaten wollten wir alle Schnelltests für die Mitarbeiter kaufen und da fand man nur Angebote im Internet, wo man dann bitte eine Überweisung von mehreren tausend Euro vornehmen sollte und nicht so richtig wusste, ob man jemals Schnelltest bekommt. Ja, also da gibt es einfach keine Angebote und ja, also PayPal, Klarna, die haben als ihre Kunden oder als die Käufer, bei denen sind kein Unternehmen, sondern Verbraucher. Und die können Unternehmen nicht wirklich identifizieren. Die geben ganz andere Limite. Die sind aber auch, wenn es um Betrug geht, ganz anders aufgebaut. Ja, also auch hier wieder ein Beispiel. Wenn ich als Verbraucherin 10 Macs kaufe, ja, Apple MacBooks, dann ist es relativ sicher, dass bei PayPal irgendwo ein kleiner roter Flag angeht, vielleicht Betrug, ja. Als Unternehmen hingegen kann das eine ganz normale unternehmerische Tätigkeit sein, für seine neuen Mitarbeiter MacBooks zu bestellen, ja. Also, dass das Unternehmen, das, obwohl wir für den Händler das Gleiche lösen, nämlich du möchtest im Internet gut verkaufen, ist der Käufer so eine andere Person, dass wir hier viel spezieller sind als die anderen Anbieter, die Verbraucher ausgerichtet sind.
Jetzt hast du mehrfach eben schon Klarna erwähnt, da müssen wir, glaube ich, mal jetzt kurz drüber sprechen. Die sind ja bei euch auch eingestiegen. Werdet ihr da jetzt in irgendeiner Form integriert? Ist das schon so eine enge strategische Partnerschaft?
Es ist eine Partnerschaft, ja, aber wir wollen selber noch als eigenständiges Unternehmen arbeiten. Klarna hat ein ganz kleines Investment bei uns übernommen, einfach um zu zeigen, dass ihnen diese Partnerschaft wichtig ist. Aber eigentlich bauen wir unser eigenes Geschäft weiter aus, wollen aber im nächsten Jahr zusammen mit Klarna das machen. Die Integration, die wir vornehmen, ist eigentlich die Integration, dass es für die Händler ganz einfach ist, Klarna und Billy zusammenzubekommen, und die wir als Unternehmen ansonsten nicht integriert sind. Wir haben unsere Mitarbeiter, die haben ihre Mitarbeiter, da ist alles getrennt, aber für Händler soll ein Händler, der jetzt Klarna hat, soll ganz einfach sagen können, ach, ich habe auch ein B2B-Checkout, wo ich wahrscheinlich ohne Umsatzsteuer an Unternehmen verkaufe, wo ich derzeit kein Klarna anbieten kann, da kann ich jetzt auch auf einen Knopfdruck Billy anbieten.
Klarna ist ein Buy-Now-Pay-Later-Anbieter. Du hast bei euch den Begriff Factoring genannt. Gibt es denn da zwischen diesen beiden Begriffen signifikante Unterschiede?
Also eigentlich ist Buy-Now-Pay-Later das, was irgendwie früher Rechnungskauf war. Ja, und auf das rechtliche Konstrukt dahinter ist Factoring, Forderungsankauf. Insofern funktioniert es mit der gleichen Lizenz. Ich würde sagen, Buy Now Pay Later ist einfach gerade ein bisschen hipper. Aber ja, also sieht man ja im Moment überall. Ich habe damals, mein erster Schritt in die Fintech-Welt war vor über 10 Jahren bei PayPal. Da hatten wir gerade BillSafe gekauft. Das war auch schon Rechnungskauf im Internet. Und manchmal denke ich, so der Kreis hat sich geschlossen für mich.
Aha. Und das heißt, weil ich habe gesehen, ihr habt ja neben der Finanzierungsrunde, habt ihr ja auch eine Kreditlinie, eine sehr hohe Kreditlinie, über 170 Millionen Euro abgeschlossen. Wahrscheinlich sind es dann 200 Millionen Dollar. Ich weiß gar nicht. Also jetzt habe ich an Dollarbegriffe, hatte ich jetzt Beträge jetzt nicht parat. Aber das heißt, das war für euch wahrscheinlich auch nochmal ein wichtiger Bestandteil, um euch ja nach vorne ausgerichtet richtig aufzustellen, oder?
Ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man mit großen Partnern hier auch zusammenarbeitet. Und das kennen wir auch schon aus unserem Standalone-Factoring-Geschäft. Ja, und da haben wir diese Partnerschaften aufgebaut, haben wir gezeigt, dass wir unser Kreditrisiko managen können. Mhm. Ja, und das führt dazu, dass man halt große neue Kreditlinien bekommt zu guten Preisen, weil man einfach zeigen konnte, über die Jahre und vor allem auch über Corona haben wir das Geld den richtigen Leuten geliehen. Ja, und es wurde zurückgezahlt.
Aha. Wo macht man denn da eigentlich als jetzt Buy Now, Pay Later oder Factoring-Anbieter, wo macht man denn da eigentlich genau sein Geld? Ist das hinterher, weil man diese Forderung verkauft und unter anderem dann in Kassobüros dann irgendwie Serviceunternehmen da involviert werden? Oder an welcher Stelle verdient man? Oder ist das einfach pro Transaktion, freut ihr euch, wenn es glatt läuft?
Ja, wir freuen uns, wenn es glatt läuft, genau. Und dadurch, dass wir dem Händler die Möglichkeit geben, dieses Rechnungskauf anzubieten und der Händler auch dadurch profitiert, weil mehr Leute das nutzen werden, weil die Leute im Zweifel größere Warenkörbe einkaufen werden und weil man nicht das Problem hat, dass jemand gerade alles ausgesucht hat, in den Warenkorb getan hat, seine Adresse angegeben hat und dann es irgendwie abbricht. Ja, deshalb nehmen wir von dem Händler einen gewissen Prozentsatz, ungefähr im Stornobereich liegt der, und ungefähr so wie PayPal, ungefähr 1,5 bis 2,3% sind das ungefähr, die man dann pro Transaktion nimmt. Darauf verdienen wir unser Geld. Und dann auf der anderen Seite ist es auch so, wenn der Käufer irgendwann sagt, ja, ich möchte nicht nach 30 Tagen zahlen, sondern nach 60 oder 90, dann nehmen wir da auch nochmal eine kleine Gebühr. Aber grundsätzlich arbeiten wir eigentlich nicht mit Inkassogebühren, um zu gucken, um zu hoffen, dass irgendjemand ausfällt oder jemandem hinterherlaufen müssen, sondern der Happy Path ist für den Käufer und den Verkäufer und für uns der Happy Path.
Und ich muss zugestehen, ich habe euch ein bisschen fast ignoriert, muss ich sagen. Das ist aber mein Fehler, weil ich habe euch jetzt nicht zu den top angesagten Fintechs in Berlin gezählt, aber ihr habt schon wirklich sehr, sehr viele, oder was heißt sehr viele, drei bemerkenswerte Runden davor gedreht. Ne? Und ihr habt auch krasse Investoren eigentlich an Bord. Wie kam es denn dazu? Was sind denn so die Erfolgsfaktoren in der Vergangenheit vielleicht gewesen?
Das ist also eigentlich die Frage an dich. Wie kann das sein, dass wir da nicht auf dem Radar waren? Ja,
weil gute Frage.
Du hast recht. Wir haben in den letzten Runden immer mindestens einen sehr starken Lead-Investor dazu geholt. Wir haben angefangen mit Rocket und Speed Invest und Picos. Dann haben wir Creandum dazu bekommen. Und jetzt ist vor allem als neuer Lead-Investor Dawn Capital eingestiegen. Ich glaube, was die Investoren gut finden, ist tatsächlich das Team. Ja, wir sind alle sehr, sehr erfahren. Meine Mitgründer und ich, wir waren alle vorher bei Funding Circle und waren da im Management, beziehungsweise Christian und Matthias haben Funding Circle auch schon gegründet. Das heißt, wir machen das alles zum zweiten Mal und einige Fehler wiederholen wir jetzt nicht. Ja, das ist schon mal sehr, sehr positiv. Und haben auch sehr viele gute Leute um uns herum geschart, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite ist natürlich diese Partnerschaft mit Klarna, mit dem wir jetzt global das ausrollen wollen, auch ein Thema, was die Investoren total spannend finden.
Mhm. Funding Circle ist auch relativ groß, ne?
Funding Circle ist in UK. Mittlerweile sind die vor allem UK und US und auch relativ groß und an der Börse gelistet, ja.
Ja, stark. Und weil du gerade über das Team gesprochen hast, du hast mir im Vorfeld erzählt, das ist bei euch ein Riesenthema, dass ihr ja auf, ein sehr diverses Team achtet, und du hast mir erzählt, selbst das Thema Gender Pay Gap, das Problem besteht bei euch nicht, weil ihr da sehr akribisch drauf achtet, ne?
Ja, das ist richtig. Das ist auch was wir sozusagen, auf das wir stolz sind und was wir auch in unserer DNA haben wollen, dass wir sagen, bei uns arbeiten im Führungsteam und auf allen Ebenen relativ ausgewogen Männer und Frauen, natürlich Leuten von über 35 Nationalitäten, also natürlich in Berliner Startup ist es wahrscheinlich über oder in vielen so. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass man dann auch mit Daten arbeitet, ja, und sich anguckt, was heißt denn das für unseren Pay Gap? Gibt es den? Wie ist der auch im Vergleich? Und dann habe ich mal geschaut, bei Fintech, so in London sind es, glaube ich, 30%, bei anderen Startups so 20-25%. Und ich glaube, wir sind total stolz darauf, sagen zu können, dass wir keinen Gender Pay Gap haben bei uns.
Und kannst du vielleicht mal die Effekte davon beschreiben? Was entsteht denn daraus für einen, ja, zum einen positiver Effekt, aber was für eine Kultur entsteht auch daraus?
Ich glaube, das Interessante ist, dass wir jetzt, glaube ich, sehr viele Frauen in Senior Leadership haben. Ja, das ist irgendwie so lustig. Man hat schon zwei und es kommen eher zwei dazu, als wenn man irgendwie schon, wenn man irgendwie sieben Männer ist, dann ist es irgendwann schwierig, eine Frau zu finden. Ja, also das dreht sich einfacher und schneller und ist einfach irgendwie normal. Ja, also auch wenn Kolleginnen oder schwanger sind, auch wenn männliche Kollegen für 7 Monate in Elternzeit gehen wollen, das sind irgendwie Sachen, da denke ich auch, erwarten wir von uns selber, dass wir so ein erwachsenes Unternehmen sind, dass wir nicht die Leute hier haben, weil die mit uns ein Jahr lang oder anderthalb Jahre bis zum Burnout arbeiten, sondern die sollen hier 5 oder 8 Jahre arbeiten. Da gehört es nun mal dazu, dass man vielleicht ein Kind auf den Weg kriegt.
Naja, also jetzt möchte ich mal nicht den Palantir-CEO Gründer zitieren, der gesagt hat, alle Männer in Elternzeit, die, glaube ich, 6 Monate oder so, ne, sind Loser. Aber vielleicht bei den Frauen, weil das finde ich ja sehr interessant, es gibt ja scheinbar wirklich immer wieder Hemmschwellen, Frauen in Führungspositionen zu holen. Kannst du vielleicht da nochmal eine Lanze brechen und mal erzählen, wie du das wahrnimmst? Also gibt's denn Dinge, also Vorurteile, mit denen man einfach aufräumen muss oder auch kann? Oder gibt's auch Dinge, wo du sagst, nee, also pass mal auf, das ist eigentlich ganz richtig. Da und da haben wir vielleicht, keine Ahnung, auch Unterschiede, aber die sind auch gewollt.
Ah, also da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, als wir Billy gegründet haben, war ich gerade schwanger. Und ich sage mal, 2017 kam irgendwie Billy und mein Sohn Leo, ja, beides so Kinder, und Billy war meistens anstrengender. Ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das geht durch offene Kommunikation sehr viel. Ja, also man sollte mit dem Vater seines Kindes, aber auch mit den Kollegen sagen, wie man sich vorstellt, dass es funktionieren kann. Ich glaube, ganz ehrlich, man kann nicht sagen, ich gründe ein Unternehmen mit und mache erst mal 1,5 Jahre Elternzeit. Ja, dann, danach ist das Unternehmen irgendwie also das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber in fast allen anderen Situationen denke ich, dass man darüber sehr offen kommunizieren sollte. Und wie gesagt, ich finde, das gehört für Frauen und für Männer dazu, dass man ein bisschen Zeit für die Kindererziehung haben sollte. Wir reden auch immer so viel über irgendwie Mental Health und Work-Life-Balance. Ja, und ich finde, das gehört einfach dazu, dass man diese Möglichkeit gibt. Und ja, also ich denke mir immer, man sollte auch, wenn man Männer einstellt, denken, dass die können jetzt auch ein halbes Jahr oder ein Jahr in Elternzeit gehen. Also da sehe ich, denke ich, überhaupt keine Unterschiede.
Aber ich meinte jetzt auch nicht nur Elternzeit, sondern ich meine tatsächlich wirklich auch in der Management-Ebene, ne? Weil also da gibt es ja oft das Problem, wir sagen ja immer, es gibt zu wenig weibliche Gründerinnen, es gibt zu wenig weibliche Vorstände und so weiter. Und wenn du jetzt sagst, bei euch gibt es dieses Problem eigentlich nicht, dann vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, was heißt das hinterher für ein Unternehmen tatsächlich? Also warum, weil die Frage steht ja im Raum, warum machen das nicht mehr Unternehmen wie ihr?
Ja, also ich glaube, das liegt viel an so Vorbildfunktionen. Ja, also wenn ich mir überlege, welche Vorbilder, weibliche Vorbilder hatte ich in meiner Karriere, dann sind es vielleicht 2 oder 3, ja, wirklich, wirklich wenige. Und dass einem jemand zeigt, ach guck mal, das funktioniert doch einfach. Und man muss manchmal so ein bisschen outside the box denken und sich ein bisschen überlegen, wie kriege ich das gelöst. Dadurch ermöglicht man das. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der wichtigste Teil, dass man in diesen Vorbildern denkt, dass man auch jetzt nicht sagt, jemand ist schwanger, oh, wir können darüber nicht reden, sondern das ist natürlich irgendwas, wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht ganz normal und wir müssen uns überlegen, wie wir eine gute Lösung dafür finden. Und ich glaube, man kann immer gute Lösungen finden, gerade wenn das Unternehmen jetzt nicht 2 Monate alt ist, sondern 3 Jahre. Ja, da kann immer mal jemand für ein paar Monate aus irgendwelchen Gründen ausfallen und ein Unternehmen sollte so aufgebaut sein, dass man das abfedern kann und dass man gute Teams hat. Und wenn man das so baut, denke ich, muss man gar nicht so einen großen Unterschied machen zwischen Männern und Frauen. Und ich glaube, da müssen wir auch irgendwann hin. Ja? Ich bin nicht bei uns im Management, weil ich eine Frau bin und weil alle sagen, Eika hat so eine ganz andere Art zu managen, sondern ich habe halt meine Art zu managen. Ja? Ich bin zum Beispiel ich bin relativ direkt und wahrscheinlich super kompetitiv. Jetzt nicht die klassischen weiblichen Attribute, aber in anderen Sachen finde ich es vielleicht schon, weiß ich nicht. Ja? Also ich glaube, jeder hat von diesen klassischen männlichen und weiblichen Attributen und das ist auch gut so. Mhm.
Ja. Super, also das ist ja schon mal ein sehr, sehr schönes Plädoyer. Kann man wahrscheinlich sogar noch mal einen eigenen Podcast irgendwann zu machen, aber lass uns noch mal ganz kurz über Billy sprechen, weil du hast ja jetzt gerade gesagt, euch gibt es ja noch gar nicht so lange und ich glaube, zeitgleich mit euch sind ja auch andere Unternehmen, so wie Finiata und sowas, die ich hier auch schon mal im Podcast hatte, gestartet. Die habt ihr, glaube ich, jetzt alle so links liegen lassen. Ne? Was sind denn da die wichtigen Faktoren gewesen und vielleicht auch damit verbunden mal so der Ausblick, wo geht denn jetzt eigentlich die Reise hin bei euch?
Ja, ich glaube, das ist eine super Beobachtung, Jan, und das ist richtig. Damals, als wir das gegründet haben, war gerade genau dieser totale Hype. Es gab 4, 5 andere Player, die gesagt haben, wir nehmen dieses alte Factoring und digitalisieren das und ermöglichen dadurch anderen Zielgruppen, auf diese Finanzdienstleistung zurückzugreifen. Ich glaube, wir haben irgendwann gemerkt und sind doch aber auch immer mehr in diese Richtung E-Commerce gegangen, dass man das machen kann, aber dass es doch sehr schwierig ist, da zu digitalisieren und dass man dieses gleiche Factoring-Produkt, was man ja macht, eigentlich besser im Checkout anbieten kann. Ja, und ich denke, wir sind von den Finiata und Fundflow und wie sie alle heißen, wir die Einzigen, die so ein bisschen das auch noch aufgenommen haben und dadurch sind wir jetzt noch da.
Ja, und dann seid ihr jetzt da und sag mal, wo ihr dann hin wollt. Also was könnten jetzt so die nächsten, weil ihr seid jetzt, sag mal, so auf einem guten Weg zum Unicorn. Ne? Ich glaube, hier habe ich habe jetzt leider nur Eurozahlen, 550 Millionen Euro hier stehen. Ja, aber ja. Das heißt, das entwickelt sich ja wirklich großartig und auch rasant. Ne? Das heißt, wo ist denn da so das Limit für euch eigentlich oder die Ziele? Oder ist es dann hinterher auch der schnelle Exit jetzt an einen Funding Circle?
Nein, es ist nicht der schnelle Exit, sondern eigentlich wollen wir auch mal wieder ein großes Startup aus Deutschland rausbauen. Mhm. Ja, und da ist genau die nächsten Ziele sind eigentlich auch schon sehr klar. Wir haben jetzt eine Partnerschaft mit Klarna geschlossen und auch schon announced. Und damit werden wir jetzt erstmal den Klarna Merchants oder den Klarna Online-Händlern anbieten, auch das spezielle B2B-Produkt von Billy anzuwenden. Mhm. Ja, und das werden wir jetzt erstmal im nächsten Jahr über Europa ausrollen. Und das Schöne ist ja, im Rahmen dieser Transaktion, die man da abwickelt, lernt man nicht nur den Händler kennen, sondern auf der anderen Seite auch das Unternehmen, das kauft. Und der nächste Schritt ist dann, dem Unternehmen, was kauft, noch weitere Finanzdienstleistungen anzubieten und darüber dann so ein Ökosystem zu schaffen, was Planer ganz ähnlich auch mit Verbrauchern macht, aber was es so für Unternehmen noch gar nicht gibt.
Also quasi das, was Planer gestern announced hat, die Super-App quasi dann für den B2B-Bereich.
Genau.
Das ist eine schöne Vision. Also haben wir, glaube ich, Gründe genug, bald eine Fortsetzung zu machen, um mal zu gucken, wie sich diese neue Strategie dann für euch auch entwickelt. Ich finde es super spannend, Eiger, muss ich sagen. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Aber ich finde es auch super spannend. Also so eine spannende Reise auf jeden Fall.
Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Eiger, dann haben wir ja noch eine Zusatzfrage, eine Kooperation mit OMR Reviews. Da geht es um Tools und wir möchten quasi alle unsere Gäste mal um ihre Lieblingstools oder Geheimtipps bitten. Ja, und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, also ein Tool oder eine Software, die wir super gerne benutzen, ist Liebsam. Liebsam ist auch ein Startup aus Berlin und mit Liebsam geht es darum, dass wir die Performance von unseren Employees messen, aber, und darum, deswegen finde ich es total toll, kann man es auch in Slack integrieren und so ein bisschen Public Praise verteilen, ja, also dass man so eine Feedback, so eine unternehmensweite Feedback-Funktion hat, über die man mal einfach mal sagen kann, was gut läuft, ja, weil das ist, glaube ich, eine Sache, die wir in der Tendenz ein bisschen zu wenig machen. Und da eignet sich Liebsam total super, wenn man sagt, hey, Jan, war super Podcast heute, schreibt dir Liebsam, ein Klick, Slack und alle freuen sich drüber, dass irgendwas wieder ganz, ganz gut gelaufen ist.
Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/reviews.
Eiger, hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen, wirklich. Und Glückwunsch nochmal zu der Runde. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir dann irgendwann demnächst nochmal ein Update machen.
Super gerne. Ich glaube, am besten so im Februar oder so, weil dann können wir ein bisschen mit Zahlen zeigen, ein bisschen erzählen, wie läuft es alles mit Klarna, wo gehen genau die nächsten Schritte hin. Ja, weil wir jetzt ja mit überlegen, in welche Länder gehen wir. Ich glaube, das wäre super, wenn wir das nochmal machen. Ich fand es auch total gut.
Super. Und vielleicht, sag mal, ich frage eigentlich alle Gäste hier, sucht ihr eigentlich gerade Mitarbeiter?
Auf jeden Fall.
Ja.
In allen Bereichen.
In Berlin sitzt ihr, ne? Oder sitzt ihr an mehreren Standorten?
Ja, wir sitzen in Berlin und haben auch mittlerweile eine relativ gute Remote-Policy. Ja, man muss nicht nur in Berlin sein, aber klar, alle Mitarbeiter, die Lust haben, bitte sich bei uns bewerben auf unserer Jobzeit.
Klasse. Eiger, du dann vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ja?
Danke, Jan. Ciao, ciao.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war's. Das war Eiger Senfkleben von Billy. Ich fand's super. Und ja, vielleicht empfehle ich das Ganze mal weiter an Menschen, die sich interessieren für die Startup-Szene oder die eben mal hören sollten, wie das Thema Gender Pay Gap zu vermeiden ist. Und ihr seht ja gerade, Eiger hat da, finde ich, relativ klar Position bezogen. Ich fand's auch dahingehend ein wirklich spannendes Gespräch. Aber ich fand's natürlich erst recht spannend, was das Unternehmen schon erreicht hat. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte die so in der Größe nicht auf dem Schirm. Falls euch das auch so geht und falls ihr toll findet, was wir hier machen, empfehlt uns doch gerne weiter oder empfehlt zumindest diese eine Folge weiter. Gibt bestimmt Menschen, die ihr kennt, die das mal hören sollten. Kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter, dann mit Ali Albersatz, dem Founder und CEO von Inkit. Und ich habe es ja schon gesagt, ist ein Unternehmen, das zwei Pivots hingelegt hat und jetzt plötzlich mit wirklich krassen Investoren durch die Decke startet. Jetzt gerade nach Amerika geht, 50 Millionen Euro eingesammelt hat und ja, das Disney der nächsten Generation werden möchte. Also ja, ich weiß gar nicht, braucht es noch viel mehr Argumente, um nachher mal reinzuhören. 16 Uhr, wie gesagt, dieses Gespräch. Und dann noch kurz der Hinweis, am Sonntag geht es hier weiter mit unserem Bücherpodcast Startup Insider Read Only. Und das ist die 50. Folge und in der haben wir zu Gast Dr. Steffi Burkhardt. Sie ist Autorin, Expertin für New Work und nach eigener Aussage Sprachrohr der Generation Y. Und sie hat ein Buch geschrieben, Be Water, Be My Friend. Darin findet ihr 29 Beiträge von unterschiedlichen Persönlichkeiten, die zum Thema Menschen, Teams und Organisationen und den Herausforderungen unserer heutigen Zeit, also zum Beispiel Klimawandel, Einkommensschere, Migration und Populismus, Stellung bezogen haben. Ist ein sehr interessantes Gespräch geworden. Von daher auch da der Tipp, falls ihr am Sonntag Zeit und Lust haben solltet, einfach mal reinhören, es lohnt sich. So, in diesem Sinne bis nachher oder bis Sonntag oder ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende. Alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten 6 Monate auf www.safdesk.de/startupinsider.